SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Jan Becker. Jan ist einer der bekanntesten Hypnotiseure Deutschlands, Wundermacher, gebürtiger Saarländer und heute mein Gast, worüber ich mich sehr freue. Hallo Jan, schön, dass du da bist und noch Prost Neujahr.
Genau, fangen wir gleich mal saarländisch an. Prost Neujahr.
Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht.
Ich bin gut reingerutscht und tatsächlich auch im Saarland, weil Kinder wollten unbedingt Berlin verlassen wegen den Böllern und mein 14-jähriger Sohn hatte wirklich Schiss und meinte, können wir nicht bei Oma und Opa Silvester feiern. Also bin ich tatsächlich dieses Jahr im Saarland ins neue Jahr reingerutscht.
Und wahrscheinlich ruhiger. Du wirst lachen, ich habe Freunde aus Berlin, die sind letztes Jahr aus genau demselben Grund, also 24 auf 25, zu uns ins Saarland gekommen, weil sie gesagt haben, oh, Berlin ist so anstrengend, wir wollen in Ruhe ins Jahr starten. Und es hat geklappt.
Ist verrückt, ne?
Ja. Ja, und du lebst seit über 20 Jahren in Berlin, deswegen bist du mir auch per Leitung aus Berlin zugeschaltet. Jahresbeginn ist ja eine besondere Zeit, auch für dich eine besondere Zeit?
Ja, immer wieder. Also es gibt bei mir immer so einen persönlichen kleinen Jahresrückblick und dann wundere ich mich immer, was dieses Jahr alles schon wieder passiert ist an schönen und aber auch so ein bisschen blöden Dingen. Und vor allen Dingen ist das ja alles so unplanbar, ja? Also das ist ja das Spannende. Ich hätte am Anfang des Jahres überhaupt nicht gedacht, was mir alles so in diesem Jahr passiert. Und das ist ja irgendwie für uns alle so jedes Jahr immer wieder. Es wiederholt sich so, dass wir so überrascht sind, was alles doch in so einem Jahr passieren kann.
Ja, viele starten ja auch mit guten Vorsätzen in das neue Jahr. Einige haben sich zum Beispiel auch zum Vorsatz genommen, in diesem Jahr mit dem Rauchen aufzuhören. Du kannst da helfen und versprichst, aus Rauchern binnen 90 Minuten Nichtraucher zu machen. Jan, ganz ehrlich, wie soll das funktionieren? Kann man wirklich in 90 Minuten zum Nichtraucher werden?
Ja, ne, man denkt, oh Gott, wie soll das gehen in 90 Minuten? Ich rauche doch jetzt schon 30 Jahre und dann in 90 Minuten kann ich aufhören. Tatsächlich geht das. Es geht auch noch viel, viel schneller. Also viele Frauen schaffen das ja. Sobald sie hören, sie sind schwanger, hören sie einfach sofort auf. Ja. Und ich habe dieses neue Buch jetzt eben geschrieben, dass du in 90 Minuten zum Nichtraucher werden kannst, weil das ist mir so ein ganz großes Anliegen, dass ich genau das so in der Gesellschaft ein bisschen verbreite, dass es ganz leicht ist, mit dem Rauchen aufzuhören. Weil es ist tatsächlich ganz leicht. Nur seitdem wir auf dem Schulhof angefangen zu rauchen, erzählen wir uns so eine Legende, also wir hypnotisieren uns selbst, dass es unglaublich schwer sein soll.
Eine Sucht
und das ist, so,
ne?
So genau, und wir sagen auch, es ist eine Sucht, ne? Da können wir vielleicht noch ein bisschen drüber reden, es ist nicht wirklich eine Sucht. Also es sind so viele Mythen und Legenden und ich habe für mich durch meine Kompetenz als Hypnotiseur so viele schöne Sachen erlebt und erlebt, dass es eben wirklich ganz, ganz schnell geht, dass man mit dem Rauchen aufhören kann.
Dann verrat uns doch mal, wie man wirklich loskommt. Ich meine, viele, wie du sagst, rauchen seit Jahren, Jahrzehnten, teilweise auch wirklich gern. Und ja. Wie schafft man es, von diesem Laster oder von dem Rauchen wieder loszukommen?
Genau, also der erste Vorsatz ist wirklich, ich muss es wirklich wollen. Ja, weil der Leidensdruck muss hoch genug sein. Und wenn deine Frau oder dein Mann zu dir sagt, ey, hör mal auf zu rauchen, dann wird es schwierig, das wirklich zu machen. Also du brauchst so eine innere Motivation zu sagen, jetzt reicht's. Ja, und das ist schon der Hauptschritt. Und dann geht's darum, dass wir ja im Grunde genommen unseren Tag an der Zigarette organisiert haben. Also wir haben den Tag strukturiert mit den Raucherpausen, die wir machen. Und wenn ich so einem Raucher sage, pass mal auf, wenn du aufhörst zu rauchen, dann kannst du keine Pausen mehr machen, dann fehlt dir die Tagesstruktur, dann wehrt sich dieser Raucher, also das ganze System wehrt sich dann, obwohl er natürlich weiß, auf Gift würde ich unglaublich gerne verzichten, ich will auch nicht krank werden und ich will auch nicht früher sterben, was ja tatsächlich alles mit dem Rauchen zu tun hat, sondern meine Tagesstruktur verschwindet und ich weiß auch gar nicht mehr, wie soll ich entspannen, ja, wie soll ich genießen und so weiter und so fort. Und da gehen wir mit meiner Methode ran, dass wir sagen, wir behalten die Struktur bei, nur wir wandeln das Ganze um in ein gesundes Verhalten, sodass du deine Struktur hast, du entspannen kannst, du genießen kannst und alles, was du mit dem Rauchen normalerweise verbindest. Und jetzt machst du aber etwas, was positiv ist, was dir wirklich gut tut. Das ist der Grundansatz dieser Methode. Ja.
Also nicht die Zigarette zum Kaffee morgens nach dem Aufstehen oder eben in der Frühstückspause, dann ein Stückchen Schokolade oder sowas. Und da sagen Menschen viele, oh, dann werde ich dick, ja. Dann nehme ich zu.
Das ist genau das Ding, da werde ich dann Schokoholiker, weißt du, so dann in dem Moment. Nee, das ist es nicht. Das braucht ein bisschen mehr auch nochmal eine Erkenntnis. Was wir eigentlich tun, und wenn sich das jetzt jeder mal, der zuhört und raucht, sich mal vorstellt, du stehst morgens auf, du machst dir deinen Kaffee, die meisten gehen mittlerweile auch raus, also die bleiben gar nicht in der Wohnung, weil es dann in der Wohnung stinkt, oder machen wenigstens das Fenster auf. Und dann machen wir Folgendes, ich mache das mal, man kann es super hören, wir machen dann das. Ja, und das machen wir 3 bis 4 Minuten, atmen wir im Grunde genommen, und wir atmen durch dieses kleine Röhrchen mit dem Gift drin. Das Spannende daran ist aber, dass der Körper gar nicht weiß, dass du rauchst, dass du dich in dem Moment vergiftest, sondern er denkt, ey, der atmet ja oder sie atmet ja. Und das machen wir seit 30 Jahren und das machen wir vielleicht, in so einer Schachtel sind 20, 22 Zigaretten drin, das machen wir 22 Mal am Tag, 4 bis 5 Minuten, so lange dauert so eine Zigarette. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass es gar nicht so sehr ums Rauchen geht, was uns entspannt oder was uns runterfährt oder was uns erlaubt, den Tag anzufangen, sondern vielmehr sind wir alle Little Buddhas, ja, weil wir haben uns so ein Atmen angewöhnt. Da geben sehr viele Leute für Workshops, Atemworkshops, sehr viel Geld hier in Berlin aus. Ja. Das haben wir uns angewöhnt, das machen wir 20, 25 Mal am Tag. Und das ist das, was im Grunde genommen an unserem ganzen System ankommt. Und diese Struktur können wir beibehalten, aber können wir uns was Gutes tun. Da gehört noch viel mehr dazu. Ne? Da muss man das Buch ein bisschen intensiver lesen und so weiter und so fort. Da ist auch eine Motivation noch drin, wie du dazu kommst. Aber das ist so der Hauptkern im Grunde genommen. Mhm.
Aber es ist ja auch für, gerade für leidenschaftliche Raucher, so ein bisschen mehr, ne? Die Zigarette da rausholen aus der Packung, anzünden mit dem Streichholz oder dem Feuerzeug, so der erste Zug, der Geruch, den manche ja auch wirklich gerne mögen. Und funktioniert das auch wirklich bei leidenschaftlichen langen Rauchern, auch kettenstarken Rauchern?
Wenn die Leidenschaft noch da wäre, ne? Ich verstehe das, stell dir mal vor, du sitzt so im Winter einmal zu Silvester am Kamin und gönnst dir einmal im Jahr so eine Zigarre, ja? Dann ist das ein leidenschaftliches Rauchen. Ich gönne mir irgendwie dieses Feuer und so weiter und so fort. Das würde ich sagen, da könnte man noch von Leidenschaft reden. Aber gerade so ein Kettenraucher, der haut sich das Zeug sehr einfach rein, ohne darüber nachzudenken. Also überhaupt keine Leidenschaft mehr, ne? Sondern tatsächlich, das System ist darauf trainiert, eben diese Struktur beizubehalten. Die will ich nicht verlassen. Es ist eben nur blöd, dass ich mich ständig vergifte. Und ich kann auf der einen Seite sagen, ich habe die Leidenschaft, mich zu vergiften. Oder ich kann sagen, ey geil, ich habe eine Struktur antrainiert und gönne mir diese Struktur weiterhin, aber jetzt tue ich mir wirklich was Gutes. Da steckt mehr Leidenschaft drin.
Denke also ein gewisser Leidensdruck muss dann offenbar da sein und ja auch der Wille, was ändern zu wollen, mit dem Rauchen aufzuhören. Jetzt haben ja viele schon häufig mit dem Rauchen aufgehört, gerne zum Jahresbeginn. Und ja, irgendwann ist der Stress dann doch wieder da oder die Gewohnheit überkommt einem, die alte. Wie verhindert man den Rückfall und bleibt eben nicht Raucher?
Genau, also das ist einmal das Bewusstwerden, ne, dass es um die Struktur geht und dass ich natürlich immer dann, also das Spannende ist an dem System, das ich da im Buch beschreibe, ist, dass der Körper gar nicht weiß, dass du aufgehört hast, ja, sondern für den Körper geht es normal weiter. Dein Geist weiß, dass du was anderes machst, aber auch nicht viel anderes. Und du wirst sehr schnell merken, dass das funktioniert und dann kommst du gar nicht mehr so an diesen Rückfall. Ne? Was wir oft machen, wenn wir uns selbst entscheiden aufzuhören, da legen wir die Packung Zigaretten weg, werfen die weg, ja, und machen eben nicht mehr das, was wir seit 25 Jahren uns tagtäglich antrainiert haben. Und dann rebelliert irgendwann das System. Dann sagt das, ey, du hast doch seit 25 Jahren immer das Gleiche gemacht, jetzt mach das nicht mehr. Und nach spätestens 30 Tagen sagt das System, komm, fang mal nochmal an, komm, mach mal das nochmal, was du vorher gemacht hast. Weil wir sind ja Gewohnheitstiere. Mhm. Und ich versuche, den Menschen zu vermitteln, nee, mach mal weiter, nur ohne Gift, dass dein Körper Zeit hat, sich an dieses neue Verhalten zu gewöhnen. Und dadurch kommst du eben in stressigen Situationen auch nicht mehr auf die Idee, ah, jetzt muss ich mich wieder vergiften, sondern jetzt hast du ja eine andere Handlungsmöglichkeit. Ne? Also wir sehen plötzlich mehr Möglichkeiten als die, die wir vorher noch als Raucher gesehen haben. Und so funktioniert ja im Grunde genommen Veränderung. Also was uns alle unterscheidet, sind die Möglichkeiten, die wir so im Leben gesehen haben und die Möglichkeiten, die wir ergriffen haben. Und deshalb haben wir alle unterschiedliche Leben sozusagen. Ja? Und das ist einfach nochmal eine neue Möglichkeit, die du hast, um dann dagegen anzusteuern, wenn nochmal so der alte Habitus rein würde, sagen, ah, nee, stimmt ja, ich lebe ja gerade ein ganz anderes Leben.
Also atmen wäre das eine, um ja vielleicht die Gewohnheit zu verändern. Wenn jetzt der eine oder die andere sagt, oh Moment, so atmen, das ist mir so ein bisschen schräg, da mich auf den Balkon zu stellen oder irgendwie auch in der Wohnung dann einfach so bewusst ausatmen. Gibt es noch was anderes, um loszukommen von dieser Gewohnheit, zur Kippe zu greifen?
Nee, würde ich nicht sagen, weil eigentlich machst du es ja schon die ganze Zeit. Ne? Nur du atmest eben Kohlenmonoxid ein und irgendwie 3000 Gifte und ein bisschen Teer und wir haben Cyanid. Ne? Mhm. Wenn ich dir sagen würde, hier, wenn du atmest, dann atme das mal ein, würdest du sofort sagen, ich bin noch nicht bekloppt. Also du veränderst eigentlich gar nicht viel, sondern tatsächlich, das ist mit das Hauptding, dass du die Struktur beibehalten kannst. Und es ist ganz, ganz einfach. Ne? Auch wenn man sich das jetzt vielleicht gar nicht so richtig gut vorstellen kann. Aber du hast dein Leben lang gar nichts anderes gemacht als Raucher. Du machst das immer. Fangst auf dem Schulhof, hast du angefangen, das hat dir gut getan, weil du mehr Sauerstoff im Blut hast und so weiter und so fort. Und bis heute sagst du dir, ach, Atmen ist das Wichtigste in meinem Leben. Du nennst es nur nicht Atmen, du nennst es Rauchen.
Ja, und die Zahl der Raucher in Deutschland ist wirklich noch erstaunlich hoch. Fast 15 Millionen Deutsche greifen jeden Tag zur Kippe. Du gibst dann eben nicht nur Tipps in deinem Buch Nichtraucher in 90 Minuten, sondern auch Nichtraucher-Seminare. Wie hoch ist deine Erfolgsquote?
Ja, also die liegt so ungefähr, kann man sagen, bei 80%.
Ach Gott.
Wir hatten jetzt mit einer sehr großen deutschen Zeitung, die alle kennen, hat mal so eine Aktion gemacht, wo ich ein Video gemacht habe, wo du das dann eben auch schaffst. Mhm. Und da haben wir unfassbar tolle Rückmeldungen bekommen von Menschen, die schon ewig lange rauchen und die dann auch wirklich sofort aufgehört haben. Und da konnte man zum ersten Mal so ein bisschen messen an den Rückläufern, wie ist das eigentlich in der Masse? Was passiert in der Masse von Menschen, wenn du plötzlich hast du 80.000, 90.000 Menschen, die das ausprobieren? Ja, also wie hast du da im Grunde genommen den Rücklauf? Und da sind wir wirklich so bei 80% der Leute, die jetzt seit einem Jahr schon auf jeden Fall nicht mehr rauchen. Und ich bilde ja auch Menschen, jetzt mittlerweile Therapeuten in meiner Methode aus, die dann anderen Menschen wieder weiterhelfen können. Da sollte so eine kleine Bewegung werden, dass wir wirklich alle mal akzeptieren, ah krass, es ist gar nicht schwer. Ne? Ich muss nur über diese kleine Kante rüberkommen und mir ein paar Sachen bewusst machen und dann lasse ich einfach das Gift aus meinem Leben raus.
Merkst du das auch zum Jahresbeginn, dass da Leute sich wirklich den Vorsatz nehmen und da eine größere Nachfrage da ist?
Absolut, genau. Deshalb ist das Buch ja auch jetzt erschienen. Ja, also genau zu dem Punkt, wo wirklich die Notwendigkeit da ist, weil es passt so gut in die Vorsätze. Und es ist eigentlich so einfach, ne, zu sagen, das ist ein Moment in meinem Leben, der macht mich krank und den kann ich einfach weglassen. So, das ist manchmal einfacher als alles andere. Ja.
Hast du eigentlich selbst auch geraucht oder haben deine Eltern viel gequalmt?
Nee, nie. Also meine Eltern haben nicht geraucht. Ich habe so ein bisschen so Partyrauchen betrieben. Aber ich wollte ja immer Profifußballer werden. Deshalb war ich davon im Grunde genommen verschont. Aber ich habe sehr viele Menschen in meiner Umgebung gehabt, die wirklich stark geraucht haben. Und die haben wirklich alle die Quittung später bekommen. Also bis dahin gehen, dass Menschen sich nicht mehr bewegen können, dass sie im Rollstuhl sitzen, dass sie sehr früh gestorben sind und so weiter und so fort. Und deshalb war das für mich auch so ein Anliegen. Es ist so einfach und das müssen jetzt tatsächlich alle wissen. Ja, mir ist es vollkommen egal, ob ihr mein Buch kauft oder nicht, sondern macht euch einfach nur bewusst, ihr könnt, wenn ihr wollt, aufhören.
Und kannst du dich als Nichtraucher da auch wirklich reinfühlen? Oder wenn vielleicht auch einige Raucher sagen, pff, der hat gut reden, nie geraucht, sagst du, ist so einfach?
Mittlerweile ja, ne? Und ich vergleiche es immer mit einem Arzt. Also ein Arzt, um Krebs zu behandeln, braucht er auch nicht unbedingt einen Krebs. Ne? Durch die Masse an Menschen, die ich schon so in privaten Coachings hatte oder die ich in meinen Seminaren und Schulungen kennenlerne, habe ich ein sehr gutes Gefühl entwickelt. Vielleicht sogar besser als der einzelne Raucher, ne? Weil ich ja so unterschiedliche Rauchverhalten kennengelernt habe, die es mir dann relativ einfach machen, so ein Konzept zu entwickeln, das wirklich auf einen Großteil der Menschen, die sich Raucher nennen, passt.
Wenn du sagst, du hast ganz unterschiedliche Konzepte kennengelernt beim Thema Rauchen, wann greifen die Leute zur Zigarette? Was ist deine Erfahrung?
Also der Obergrund, der ganz oft oder der immer da ist, ist eine Form von Entspannung. Ja, das ist entweder, ich habe zu viel Stress und dann fange ich an zu rauchen oder Entspannung, auch so ein bisschen Genuss. Ne? Also dass man Genuss im Sinne von abends treffe ich mich mit Freunden und trinken Wein und dazu brauche ich die Zigarette, ne? Oder auf Partys. So, also das oberliegende oder das unterliegende Ding ist eigentlich die Entspannung. Und das hat mich natürlich auch auf so eine Reise gebracht, weil ich so dachte, okay, wenn das Entspannung ist, was passiert denn eigentlich? Gibt es irgendwelche Stoffe, chemikalischen Stoffe in der Zigarette, die entspannend wirken? Und mein Schwiegervater, der ist Chemiker und meine Schwiegermutter ist Biologin, also waren das so meine ersten Anlaufstellen, habe gesagt, gibt es Studien, ist da was drin, was entspannt? Und dann kam so raus, nee, da ist gar nichts drin, also es ist kein Stoff drin, der uns entspannt, sonst würde es da irgendwo auf dem Index stehen. Und dann dachte ich, wenn da kein Stoff drin ist, was machen wir denn dann? Und da kam mir die Idee mit dem Atmen, weil das natürlich sehr entspannend ist. Ne? Sobald wir unser Atemrhythmus wechseln, entspannt unser System. Dachte ich, ah, okay, dann liegt es daran. Und dann habe ich damit ein bisschen rumexperimentiert in meinen Coachings und so weiter und so fort. Und da habe ich wirklich dann einen Punkt getroffen, der wirklich allen helfen kann in dem Moment, weil tatsächlich der unterliegende größte Prozess ist immer irgendwo eine Form von Entspannung, Erholung, Stressvermeidung und so weiter und so fort.
Per Hypnose zum Nichtraucher, kann Hypnose oder deine Methode auch bei anderen schlechten Angewohnheiten helfen? Sagen wir mal, viele nehmen sich ja vielleicht auch vor, gerade nach Weihnachten ein bisschen weniger süß zu essen, sich mehr zu bewegen.
Ja, absolut. Also es gibt ganz schöne Ideen, wie man zum Beispiel vom Zucker auch ganz gut wegkommt. Die Hypnose hat im Grunde genommen, da werden wir jetzt ein bisschen philosophischer, alles, was wir ja so erleben, ist im Grunde genommen eine große Illusion unserer Sinne. Also das Mikrofon, das jetzt gerade vor mir ist, das sieht für mich so aus, wie es aussieht, weil meine Augen genau das so verarbeiten. Mein Gehirn, Informationen von den Augen geht ans Gehirn, das verarbeitet das ganze Ding. Für eine Fledermaus zum Beispiel, die jetzt hier so durchfliegen würde, dann würde das Mikrofon gar nicht so aussehen, wie es aussieht, sondern es wäre einfach ein Geräusch. Also unsere Sinne entscheiden, wie wir die Realität wahrnehmen. Und Hypnose setzt eigentlich genau an dem Punkt an, dass wir die Möglichkeit haben, die Realität, wie wir sie wahrnehmen, zu verändern, weil wir sowieso das ja jeden Tag machen. Also wir verändern unsere Wahrnehmung der Realität jeden Tag ständig. Deshalb können wir uns ja auch im Grunde genommen verändern. Und weil das so ein bisschen der Grund, der Kern unserer Existenz ist, setzt Hypnose genau da an und hilft dir eben dadurch, eine andere Realität anzunehmen, zu akzeptieren und unkritisch sein zu lassen, neu sein zu lassen in dem Moment.
Und wie funktioniert das dann, wenn ich sage, gut, ich lasse den Schokoriegel mal liegen?
Zum Beispiel ist hier eine ganz schöne Erkenntnis, dass oft das Süße im Mund eine Form von Persönlichkeit definiert. Das erkennen wir, es gibt ja auch unterschiedliche Ideen, warum ich Süßes konsumiere. Wenn ich das normal mache, dann habe ich vielleicht mal ein Stück Kuchen am Nachmittag. Das ist relativ normal, Zucker zu konsumieren. Und unser ganzes Leben braucht ja auch eine Form von Zucker. Also das haben wir ja schon in der Natur. Jetzt ist es aber so, dass jedes Mal, wenn wir früher, als noch keine Bonbons hergestellt wurden, da sind wir durch den Wald gelaufen, haben was Süßes gesehen, da haben wir uns auch darüber hergemacht. Aber es gab eben nicht so vieles, also hat sich das automatisch reguliert. Und jetzt ist es so, wir haben diesen Überangebot an Zucker, also überall ist Zucker drin. Und jetzt haben wir angefangen, vielleicht auch da zu sagen, immer wenn es mir so blöd geht, dann esse ich mal ein paar Gummibärchen. Immer wenn ich mich langweile oder Fernsehen gucke, dann schiebe ich mir ein paar Chips rein und Gummibärchen und so weiter und so fort. Also auch da haben wir uns so ein Verhalten antrainiert, das ist so ein Training. Was machen wir, wenn? Und jetzt können wir das aber verändern, indem wir sagen, okay, wenn ich jetzt das entdecke, dass ich immer, wenn ich abends Fernsehen gucke, mir eine Tüte Gummibärchen reinhaue, dann kann ich das Verhalten verändern. Kann ich sagen, ich kann immer noch Fernsehen gucken, aber ich mache dann was anderes. Ja? Und da hilft die Hypnose zum Beispiel, eine neue Definition zu finden. Was kannst du machen aus dir heraus? Also Lösungsmöglichkeiten oder eine andere Wahrnehmung von Entspannung tatsächlich wieder zu finden oder Selbstreflexion in dem Moment.
Hypnose klingt für viele auch ein bisschen immer nach Zauberei, nach Harry Potter, dass man ein Stück weit auch so ein bisschen die Macht über den eigenen Körper und die Sinne verliert. Mit welchen Klischees muss man aufräumen und was ist Hypnose wirklich über das hinaus, was du uns schon erzählt hast?
Ja, es ist so spannend. Also ich glaube, jeder Hypnotiseur in allen Generationen, die jemals gelebt haben, fängt immer nochmal neu an. Es ist sehr lustig, weil wir haben so ein Klischee von der Hypnose und das hat sich gerade in unserer heutigen, in der Neuzeit um 1900, 1902 entwickelt. Da ist ein Buch herausgekommen und das hat einen Hypnotiseur, das heißt Trilby, in England ist es rausgekommen, das hat einen Hypnotiseur so dargestellt, als ob er die Macht über eine Opernsängerin hat. Ja. Mhm. Und nur wenn der in ihrer Nähe war, konnte diese Frau so toll singen und wurde zum Star. Und irgendwann hat er sie fallen lassen und dann ist sie verarmt irgendwo gestorben. Also das war plötzlich der sogenannte Svengali, der Übermensch, der die Hypnose beherrscht, um andere zu kontrollieren. Und ich glaube, jeder neue Hypnotiseur, der so auf die Welt kommt, der muss erstmal dagegen vorgehen und sagen, nee, Hypnose ist keine Fremdkontrolle. Hypnose ist vielmehr die Fähigkeit, sich selbst zu kontrollieren. Ja, also die Fähigkeit, mal das Bewusstsein mal nach innen zu richten, mal selbst zu erkennen, was treibt mich an und was bewegt mich und was will ich überhaupt und dadurch eben die Realität, es hört sich immer so groß an, so viel ist es aber gar nicht, die Realität, die ich sonst so wahrgenommen habe, wieder neu, frisch mit neuen, neugierigen Augen wahrnehmen zu können. Und das ist Selbstkontrolle. Also es geht in der Hypnose immer um eine Form von Selbstwirksamkeit. Und wir sprechen dann das Unterbewusstsein an. Das sind alle so ein paar Worte, die ich hier verwende. Das ist eigentlich so der Prozess, der in uns automatisch abläuft, ohne dass wir groß drüber nachdenken müssen. Und da haben wir Tricks, wie wir dieses Unterbewusstsein ansprechen können und neu programmieren können, dass es eine neue Wahrnehmung zulässt und einen neuen Fokus ausrichtet.
Also gar nicht, dass ich die Kontrolle über meinen Körper verliere oder so.
Nee, ich gewinne. Also ich gewinne viel mehr Kontrolle, als ich mir das vorher vorstellen konnte.
Ja. Hast du noch ein paar Tricks, wie das funktioniert?
Ja, viele Sachen in der Kommunikation machen was. Also immer, wenn wir so in Metaphern reden, ne? Wenn ich zum Beispiel auf Saarländisch sage, ich habe einen Sack voller Probleme. Ne? Mhm. Und wenn ich dich dann frage, beschreib mir mal den Sack und beschreib mir mal, was ist denn in dem Sack? Und wie sehen denn die einzelnen Probleme aus? Plötzlich sagt die Person, ja, das sind plötzlich wie so Backsteine und der eine ist grün, der andere ist blau und auf dem dritten steht irgendwie keine Ahnung was drauf. Ne? Jetzt habe ich plötzlich eine Sprache, die mein Unterbewusstsein versteht. Ich habe plötzlich Zugriff auf etwas, was vorher so ätherisch war, was irgendwie so rumgewabert ist. Aber der Sack und die Backsteine und das Bild, das mir der Gegenüber darstellt, erlaubt ihm wiederum, genauer hinzugucken und vielleicht die Backsteine mal aus dem Sack rauszunehmen und mal zu überprüfen, wie fühlt sich das denn dann an? Also Metaphern und Bilder und Symbole sind eigentlich Ausdruck von unbewussten Prozessen. Und wenn wir die nehmen, dann können wir da sehr gut in uns reinhören und mit uns selbst kommunizieren.
Also eine Form von Achtsamkeit auch.
Ja, absolut. Ne? Also eine große Form der Achtsamkeit. Wir haben ja, unser Gehirn geht ja in so unterschiedliche Frequenzen. Also jetzt unterhalten wir uns, da sind wir wahrscheinlich so im Beta-Bewusstsein. Das sind, glaube ich, 20 bis 30 Hertz, die wir da gerade verarbeiten. Wir sind sehr wach und können sehr schnell rational Gedanken fassen und verändern. Manchmal führt das auch so zum Overload. Ne? Wenn wir uns ein bisschen entspannen, also wir machen die Augen zu und konzentrieren uns mal nur auf unsere Atmung, dann gehen wir schon in den Alpha-Zustand. Dann sind die Hirnwellen, die verlangsamen sich. Jetzt können wir uns besser konzentrieren auf Dinge, ja, fokussieren. Dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter, dann kommen wir in den Delta, das ist so dieser Moment so kurz vorm Einschlafen. Dann gibt es den Theta, da spricht man von Trance und Hypnose. Wir sind also ganz in uns. Wir haben die Umgebung, den Kontext, in dem wir uns befinden, eigentlich ausgeblendet, der spielt überhaupt keine Rolle mehr und können dann anfangen, so in uns zu arbeiten und mit uns zu arbeiten. Und die Hypnose stellt künstlich, also führt dich langsam Schritt für Schritt in diesen Trance-Moment rein, dass das alles um dich herum erstmal egal ist, sondern du aus dir heraus mal in dir eine Verkörperlichung spürst und dann auch nochmal was Neues entstehen lassen kannst. Ne?
Deiner Akademie in Berlin bildest du jährlich hunderte Menschen in Hypnose aus, darunter auch zahlreiche Ärzte, die deine Arbeit anerkennen. Selbst das weltweit renommierte Deutsche Krebsforschungsinstitut in Heidelberg interessiert sich für deine Arbeit. Was interessiert die Mediziner an Hypnose und wie setzen die auch selbst ein?
Also Hypnose wird in unterschiedlichen Kontexten eingesetzt, ne? Also gerade wenn es auch so manchmal um Depression, Burnout und so weiter und so fort geht. Motivation kennen wir ja, ne? Wir haben schon über das Nichtrauchen gesprochen und so weiter und so fort. Also alles, wo der Geist sehr stark mit involviert ist, da hat die Hypnose ganz gute Ansatzpunkte. Ich hatte einen Vortrag für Springer und da ging es um Vorsorge und dann haben wir das Nichtraucherprogramm vorgestellt, das ich da hatte und dann sind sehr viele Menschen eben aus der Medizin, da waren viele Institute und so weiter darauf aufmerksam geworden und dann wurde ich angesprochen und es liegt jetzt so bei einigen Leuten auf dem Schreibtisch und da geht es jetzt in die Evaluation, also zu gucken, was passiert da wirklich, weil ich ja tatsächlich, ich bin ja kein Arzt und mir fehlt sozusagen ja der medizinische Background und auch der wissenschaftliche Background. Also ich habe ja als Künstler begonnen, als Entertainer, bin ja auch immer noch auf Tournee und mir macht es Spaß, mit Hypnose zu spielen und zu unterhalten. Und gleichzeitig habe ich aber sehr viel zu erzählen für Menschen, die sich eben im medizinischen Bereich bewegen und durch die Ansätze, die ich da irgendwo entwickelt habe, lernen die auch vielleicht mal nochmal neu zu denken. Und das ist sehr, sehr spannend. Also die Friede Springer Stiftung ist hoch interessiert an dem Programm. Und die sind wieder mit der Charité zugange und so weiter und so fort. Also es nimmt gerade so Ausmaße an, die hätte ich mir vorher gar nicht träumen lassen. Ne? So.
Also die interessieren sich für deine Erfahrung oder
was ja, bringst du denen bei? Ja, vor allen Dingen für die Methodik. Ne? Also ich habe so einen Dreisatz Spielen, Staunen, Erkennen und der kommt eben von der Bühne. Und meine Idee ist, wie ich es von der Bühne gelernt habe auf meinen Shows, dass wenn ich Menschen ins Spiel bringe, und die bringe ich dann durch die Hypnose oder durch meine Mentalmagie in so einen Staunmoment, dann kann ich da immer sehr schnell und konkret eine Erkenntnis dahinter setzen. Und das ist sehr spannend. Das ist was in der Medizin noch gar nicht so erforscht ist und noch nicht so angewandt wird. Ne? Und da vermischen sich verhaltenstherapeutische Momente, Momente aus der Psychologie und aus der Hypnose, die so noch nicht zusammengesetzt wurden. So, und das ist, glaube ich, das Spannende für die Wissenschaft, um da auch mal genauer hinzugucken, was macht der Typ da eigentlich und wie baut der die Sachen zusammen, die vielleicht aus unterschiedlichen Regionen erstmal gar nicht so zusammengehören auf den ersten Blick. Ne?
Kannst du uns das an einem Beispiel konkret machen?
Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ich, wenn ich mit einer Methode beginne, wie das Nichtrauchen, ich dann immer ganz ohne das Problemthema anzusprechen, erstmal eine Öffnung, eine Entspannung schaffe durch einen Staunmoment. Ne? Also wir können das vielleicht jetzt einfach mal machen, wenn jetzt jeder mal zu Hause an irgendeinen Gegenstand denkt. Ne? Da kannst du auch mal mitmachen jetzt. Also denk mal an irgendeinen Gegenstand und jetzt nimmst du mal den letzten Buchstaben dieses Gegenstandes und aus diesem Buchstaben, den machst du zum ersten Buchstaben von irgendeinem Beruf. Ja? Mhm. Also der letzte Buchstabe des Gegenstandes wird zum ersten Buchstaben eines Berufes. Mhm. Und wenn du das hast, dann machst du mal den letzten Buchstaben des Berufes und machst daraus vielleicht den ersten Buchstaben einer Blume. Mhm. Ja? Und dann hast du noch den letzten Buchstaben der Blume und machst daraus den ersten Buchstaben einer Frucht. Ja? Irgendeine Frucht. So. Mhm. Und ich habe jetzt hier vor mir, und jetzt bin ich mal gespannt, ob das bei euch zu Hause und bei dir auch funktioniert hat. Als erstes habe ich an eine Erdbeere gedacht. Ja? Dann habe ich hier eine Nektarine oder eine Litschi. Und eins von denen ist wahrscheinlich eure Frucht, an die ihr auch gedacht habt.
Ja? Die Erdbeere ist es bei mir auch.
Siehst du? Ne? Also das ist der Moment. So, und jetzt bist du ganz woanders. Du wunderst dich, wow, wie ist denn das jetzt gerade passiert? Und jetzt ist aber dein Gehirn in so einem Zustand, dass es mehr erfahren will. Also du willst jetzt sofort wissen, ey, wie geht denn das jetzt? Mhm. Ja? Also es ist in so einem Lernmodus und nimmt jetzt alles, was danach kommt, auf wie ein Schwamm. Das hilft mir, jetzt eine Erkenntnis hinzusetzen. Und die kann, das muss jetzt nichts mit der Erdbeere zu tun haben, an die du gerade gedacht hast, sondern das kann jetzt auch ein Fremderkenntnis sein, wie zum Beispiel beim Nichtrauchen. Es geht oft ums Atmen. Das geht jetzt viel tiefer rein, als vorher, wenn du die Erfahrung nicht gemacht hättest. Also du überraschst. Das ist ein relativ neuer Ansatz. Ne?
Also du überraschst die Leute und machst sie so ein Stück weit da neugierig, was der Typ, der Jan, da noch zu bieten hat.
Genau. Und vor allen Dingen, also ich mache aus dem Gehirn eine aufnahmefähige Substanz, Institution, die dann genauer zuhört und dadurch Informationen besser verarbeiten.
Nicht nur Ärzte interessieren sich für deine Methode, du unterstützt auch Sportler mit deiner Hypnose. Wie kann Sportlern Hypnose auch helfen?
Genau, es sind so unterschiedliche Sportarten. Ne? Für Fußballer ist es vielleicht, den Spaß wiederzufinden am Fußballspielen. Ne? Also das ist, wenn du natürlich gerade so im Profigeschäft bist, dann ist das oft so ein, das ist halt ein Beruf und viele sind halt unterwegs und dann fehlt irgendwann der soziale Kontakt und so weiter und so fort. Da geht es manchmal darum, wirklich den Spaß am Spiel wieder zu entwickeln. Dann, wenn es um Skifahrer geht, dann geht es manchmal darum, zu erkennen, wenn ich oben am Start stehe und muss einen Slalom fahren, dass ich ja da bin, weil ich auch da Spaß haben will, aber dass ich keine Angst entwickle. Ja, also da geht es eher um eine Form von Angstvermeidung und eine Motivation zu finden. Das Spannende ist, also ich habe mal mit einer ich nenne keinen Namen, aber mit einer Hochspringerin zusammengearbeitet, so einer Stabhochspringerin. Da ging es um die Qualifikation auch für Olympia und so weiter und so fort. Und der ganze Bewegungsablauf, der war da und der war eintrainiert. Und aus irgendeinem Grund hat sie aber eine Höhe nicht mehr geschafft, die zur Qualifikationshöhe ausreichen sollte. Und dann kamen wir in der Hypnose plötzlich auf das Symbol der Sonne und des Sonnenstrahls. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber da hat sie plötzlich, als sie die Augen aufgemacht hat, gesagt, das ist krass, ich habe das Gefühl, wenn ich mir vorstelle, ich bin ein Sonnenstrahl, der so von der Sonne weggeschossen wird, in dem Moment, wenn ich den Stab aufsetze und hochfliege sozusagen, das muss ich mal ausprobieren. Und seitdem hat die plötzlich wieder die Höhe geschafft. Ja, nur weil diese Vorstellung da war. Und das ist für mich natürlich immer wieder faszinierend, wie du mit dem Geist den Körper unterstützen kannst. Also es bedeutet nicht, dass du nicht Hochsprung trainieren musst und dass du nicht hervorragend im Sport sein musst. Aber manchmal ist der kleine Unterschied, ist so im Geist, so ein kleiner Hebel, der umgelegt wird, der wieder alles verändert. Ja? Und da geht es oft im Sport drum.
Welche Grenzen gibt es aber bei der Hypnose, jetzt sagen wir auch im Bereich Medizin oder auch beim Sport?
Ja, Hypnose hat keine Grenzen. Nee. Natürlich. Ich glaube, alle physischen Grenzen sind da. Also du kannst keine Gliedmaßen nachwachsen lassen. Du kannst auch keine Brüche heilen. Ne? Das ist mit der Hypnose. Was du aber natürlich kannst, also wir sind ja in der Forschung, kommen wir da immer weiter, diese Verbindung Körper-Geist, die kannst du vielleicht intensivieren und dadurch kannst du eventuell Selbstheilungskräfte, die wir alle haben, ein bisschen mit antriggern. Aber was du gerade sagst, das finde ich eben, das ist das Allerwichtigste. Wir sollten das alles zusammenfassen. Also wenn ich mich jetzt nur auf die Hypnose verlassen sollte, um Krebs zu heilen, würde ich sagen, mach das nicht. Ja? Nutz alle Therapien, die es gibt. Nutz alles, was die Medizin entwickelt hat. Weil wir haben so eine tolle Forschung, so eine tolle Medizinforschung. Und dann nimm vielleicht noch die Hypnose dazu. Das ist ein perfektes Paket. Ja? Da bin ich ein großer Fan von, Dinge zusammenzuführen, viel eher als Dinge zu trennen. Weil wir haben tolle Pakete, die wir zusammenschnüren können. Und je kreativer wir da werden, umso besser sind später die sogenannten Heilerfolge.
Jan, du bist 1975 in Neunkirchen geboren und bei uns im Saarland aufgewachsen. In deiner Kindheit, Ende der 70er, Anfang der 80er, war Neunkirchen bekannt für die Neunkircher Hütte, die HIT, ein großes Eisenwerk, aber nicht unbedingt für Hypnose. Wie bist du mit Hypnose in Berührung gekommen?
Ja, das stimmt. Aber das Lustige ist, dass alle meine Väter, also von meinem Vater über meinen Großvater, über meinen Urgroßvater, die haben alle auf der Hütte gearbeitet. Mhm. Ne? Und das Krasse war für mich, ich habe meine erste große Show tatsächlich auch in der Neunkircher Gebläsehalle gespielt. Ja, da komme ich jetzt sogar auch wieder mit der Tour zurück.
Im Dezember.
Das war im Dezember, genau, ja. 10. Dezember, glaube ich, 10. Dezember. Meine neue Show, Hypnotize the World. Da haben wir auch nochmal Werbung gemacht. Das Spannende war aber für mich zu erkennen, krass, dort, wo ich gerade meinen Beruf ausübe, dort hat mein Urgroßvater auch schon gearbeitet. Nur eben ganz anders. Und das war sehr, sehr spannend für mich zu erkennen. Also Hypnose war natürlich kein Thema in meiner Kindheit selbst. Also Künstler sein und die Flausen, die ich da im Kopf hatte, das gab es in meiner Familie nicht, nee.
Du hast schon gesagt, deine Opas haben auf der HIT geschafft. Dein Papa war Elektriker, deine Mama Bankkauffrau. Wie haben die reagiert, als sich Jan auf einmal für das Thema Hypnose interessiert hat?
Ja, also das fing ja an. Meine Oma hat mir so einen Zauberkasten geschenkt. Ne, da war ich, glaube ich, 7 oder 8. Und das hat mich aus irgendeinem Grund so fasziniert, dass ich mich sofort vor meine Familie gestellt habe und Zaubertricks gemacht habe. Auf allen Familienfeiern war ich derjenige, der die Leute unterhalten hat, mal besser, mal schlechter. Aber das war so irgendwie klar, dass dann irgendwann auch meine Onkels und Tanten und so gesagt haben, Jan, mach schon mal noch einen Trick. Ja, so war ich dann plötzlich in der Situation, auch mir immer wieder was Neues einfallen lassen zu müssen. Und irgendwann kam meine Mutter, wir hatten so einen Deal, wenn ich zum Zahnarzt gehe, da kriege ich immer ein Buch.
Du hattest Angst vorm Zahnarzt, ne,
damals? Ich hatte totale Angst vorm Zahnarzt und das habe ich auch erst jetzt vor, Gott, bestimmt vor 10 Jahren so richtig abgelegt. Da hat mir auch Hypnose ganz gut geholfen, aber das Thema hatten wir ja irgendwo schon. Da hatte ich ein Buch und plötzlich ging es in diesem Buch um Hypnose. So, und meine Mutter wusste gar nicht, dass das da irgendwo so drin stand, aber das fand ich natürlich sehr, sehr spannend, weil plötzlich hatte ich sowas, so ein Gefühl wie, das ist echte Magie. Da geht es jetzt nicht mehr um Zaubertrick, ich weiß was, was du nicht weißt und kann was du nicht kannst in dem Moment, sondern plötzlich war das so echt. Und das hat mich dann wirklich auf den Trip geschickt, das auszuprobieren. Und dann habe ich meine Kumpels hypnotisiert, hat aus einem so ein Brett gemacht und so weiter auf einer Party. Das war dann sehr lustig. Und da ich ja die Erfahrung schon hatte des Performers, würde man heute sagen, ist mir das dann auch relativ leicht gefallen. Und da ging so die Faszination los und die Reise hat dann begonnen.
Was war das, was dich da so fasziniert hat?
Also zum einen so eine Fähigkeit zu besitzen, die irgendwo anders ist als andere, ja, das war auf jeden Fall so ein Ding. Mhm. Und dann so diese Fantasie, ich hatte plötzlich so das Gefühl, das, was man sich so erträumt, kann plötzlich real werden. Also Träumereien werden so wahr. Ja, das war die große Faszination. Und dann der Zauberer noch dazu, das war plötzlich so fantastisch. Also, es gibt eine Situation als Kind, da erinnere ich mich, da stand ich in meinem Kinderzimmer, habe so das Fenster rausgeguckt, so die Wolken angeguckt und habe mir so geschworen, nie erwachsen werden zu wollen. Weil erwachsen war für mich so real. Mhm. Und das hat mir so geholfen, nicht erwachsen zu werden. Also in so einer Traumwelt selbst auch zu bleiben und so eine Traumwelt in die Realität zu bringen. Würde ich jetzt so im Nachhinein so, das ist mir als Kind natürlich nicht so bewusst geworden, aber so im Nachhinein würde ich das so analysieren vielleicht.
Warst du ein verträumtes Kind dann auch?
Ich war ein sehr verträumtes Kind, ja. Ja, also ich hatte zum Beispiel große Probleme in der Schule. Das hat alles irgendwie nicht so gepasst. Ich habe angefangen, weil ich war ganz schlecht in der Rechtschreibung. Also ich hatte ein Diktat. Meine Mutter hat jeden Tag mit mir geübt. Es hat mich sowas von angenervt. Und dann hatte ich ein Diktat mit 90 Wörtern und hatte 90 Fehler. Also es war wirklich. Und dann fing ich aber an, meine eigene Sprache, also so eigene Schrift zu entwickeln. Und ich sagte, das ist doch meine Schrift. Und wie ihr die Kommas setzt, ist doch egal. Ich setze sie doch so, wie ich sie setzen will. Also sehr interessant, ne? Ich war da nie so wirklich gut. Ich hatte in meiner Schulzeit einen Vorteil. Ich konnte ganz gut Fußball spielen. Und die brauchten mich immer in der Mannschaft. Deshalb bin ich, glaube ich, durch die Schule durchgekommen. Das ist im Endeffekt, war das, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt. Ja.
Hast du bei der Borussia gespielt hier in Neunkirchen?
Genau, ja. Ich habe bei der Borussia gespielt in
Neunkirchen.
Das war auch eine sehr lehrreiche Zeit. Da war der Hennes Schreier, war mein Trainer. Das war sehr lustig. Und ich war jetzt ja gerade wieder über Silvester im Saarland. Und dann habe ich nochmal einen alten Kumpel aus dem Fußball von mir getroffen. Da haben wir drüber gesprochen und so. Da haben wir uns kaputt gelacht, was damals so passiert ist. Und das war schon auch wirklich eine sehr schöne Zeit. Also Schule, würde ich sagen, war nie so meine beste und schönste Zeit. Aber alles, was so drumherum war, das hat mir schon sehr viel Spaß gebracht und Frieden gegeben. Ja.
Du sagst, die Schule war nicht leicht für dich oder nicht die beste Zeit. Du bist eine Zeit lang auch nicht zur Schule gegangen, ja, weil du aus der Bahn geworfen wurdest durch eine Krise. Was war das?
Genau. Ja, ich konnte so ein Jahr lang gar nicht mehr zur Schule gehen. Es war so ein totaler Zusammenbruch, den ich hatte. Also auch so körperlich ging es mir nicht gut und geistig auch nicht. Also ich musste mich dann so komplett zurückziehen und war, früher hat man immer gesagt, also ganz großes Sensibelche, ne, hat man dann gesagt. Heute wird man wahrscheinlich psychologisch daran gehen. Was das genau war, kann ich bis heute nicht sagen, aber es hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Also ich habe so eine Erinnerung, dass ich, das war am Wechsel zur weiterführenden Schule, dass ich so eingesperrt war in so einer Toilette und von außen haben Leute dran geklopft. Das ist noch so meine Erinnerung, aber das habe ich dann wahrscheinlich auch sehr verdrängt. Und da hatte ich plötzlich ganz viel Angst vor Schule und vor allem, was da so passiert ist. Der damalige Direktor, sagt meine Mutter heute, hat auch nicht toll damals reagiert. Und da war für mich wirklich keine Möglichkeit mehr, einen Zugang zu finden. Bis ich dann irgendwann, das war dann damals die erste Gesamtschule in Deutschland, die dann gegründet wurde in Neunkirchen, dann bin ich dann auf diese Schule und dieses Schulkonzept hat es geschafft, mich wieder so zu integrieren in dem Moment. Ne? Aber das war auch eine relativ seltsame Zeit, weil das war plötzlich eine Ganztagsschule, das kannte man vorher auch nicht im Schulsystem. Man durfte die Lehrer duzen. Ja, das kannte man auch nicht. Man saß in Gruppen zusammen und hat Gruppenarbeiten gemacht und nicht einzeln irgendwo. Also als ob mein Leben so von Anfang an schon so ein bisschen mit der Irritation und mit dem Kuriosen zu tun hatte, weil ja selbst diese Schule damals sehr kurios war. Aber die hat mir geholfen, wieder so ins Leben zurückzukommen.
Also du mit deiner Verträumtheit und deinen Eigenarten warst auf dieser Schule dann offenbar genau richtig.
Ja, also ich glaube, ich habe da eben gut ins System gepasst und hatte eben auch Menschen, die es gut mit mir meinten. Dadurch, dass es ein sehr menschliches System war, war ich da, glaube ich, gut aufgehoben. Ja.
Und wie hat dir dein Interesse für die Zauberei und die Hypnose auch geholfen, neben dem Fußball wieder Fuß zu fassen in der Schule und ja in deinem Umfeld?
Das ist das Spannende, weil es ja dann plötzlich so um Realitätsmodelle ging. Es war mir damals noch nicht so bewusst, dass Hypnose auch therapeutisch einsetzbar ist. Das kannte ich natürlich nicht. Aber ich konnte mich zurückziehen in eine Welt, die für mich sicher war. Und ich konnte mich mit diesen Themen beschäftigen. Also ich konnte Kartentricks üben und ich konnte mich mit Hypnose durchs Lesen beschäftigen und so weiter und so fort. Also ich hatte so einen Rückzugsmoment in eine sichere Welt. Und ich glaube, das hat mir durch die Zeit auch durchgeholfen.
Du hast schon erzählt, wie du zur Hypnose gekommen bist oder mit der Hypnose in Berührung. Wie wurde aber die Hypnose dann zu deinem Beruf? Gibt es da eine Schule oder wo kann man das lernen?
Genau, nee, also man lernt das, indem man sich auf eine Bühne stellt und das macht. Also so habe ich es gelernt, weil für mich war ja nie die akademische Laufbahn, dazu hatte ich nicht die Abschlüsse, um diese akademische Laufbahn in die Psychologie zu begehen, sondern für mich war eigentlich die Bühne der Antrieb. Ja, und vor allen Dingen am Anfang die Zauberkunst und dann die Mentalmagie und dann erst später kam die Hypnose eigentlich mit auf die Bühne als Option. Das war für mich immer der Antrieb, mich vor Menschen zu stellen und die dann zu faszinieren, die dann ins Staunen zu bringen.
Du warst auch Mitglied im magischen Zirkel im Saarland. Was war das und was für Erinnerungen hast du da auch dran?
Na, da bin ich immer noch. Ich habe sogar die Ehrennadel des magischen Zirkels von Deutschland. Ja. Und ich habe sehr, sehr schöne Erinnerungen, weil ich habe irgendwann den Markus Lenzen kennengelernt. Der ist ja leider letztes Jahr auch gestorben. Das war einer meiner besten Freunde. Und ist wahrscheinlich allen auch im Saarland bekannt als Zauberer. Und wir haben uns kennengelernt in Neunkirchen im Saarparkcenter, stand er auf der Bühne und hat gezaubert. Und ich fand das so faszinierend als Jugendlicher. Da hat er mir so einen Trick mit dem Feuerzeug gezeigt. Und dann hat er gesagt, was machst du? Habe ich gesagt, ja, ich will auch Zauberer werden und so weiter. Aber ich will nie davon leben, habe ich zu ihm gesagt. Das war für mich nur so ein Hobby. Und dann haben wir uns so angenähert und dann hat er mich mitgenommen in den magischen Zirkel. Er war damals, ich weiß nicht, ob er der Präsident damals des Magischen Zirkels, ich glaube nicht, das war der Horst Ewen, glaube ich. Aber er hat mich da so eingeführt in diese Welt. Und das fand ich natürlich sehr spannend. Und was ich von ihm auch gelernt habe, war so ein Moment, er war damals mit einem Schauspieler zusammen. Und ich bin in eine Welt reingekommen, die ich so nicht kannte. Also Schauspieler, Zauberer, Künstler. Man kann davon leben, habe ich plötzlich festgestellt, weil meine Eltern konnten mir das ja gar nicht zeigen oder sagen. Ja. Es ist ein Beruf und das hat mich damals sehr inspiriert, eben in ähnlichen Weg zu gehen. Das war ein ausschlaggebender Punkt. Ja.
War immer klar, dass du das zum Beruf machen wolltest oder gab es einen Plan B neben dem Plan, Fußballspieler zu werden, also dann einen Plan C?
Ja, also Profi wäre ich gern geworden, Fußballer. Und das ist ja nicht die Aussage jedes Mannes in Deutschland, dass er so gut war, nur hat sich dann am Knie verletzt und wäre Profi geworden.
Wenn das nicht gewesen wäre,
dann nicht. Nee, aber es war tatsächlich, es gab irgendwann keine andere Option. Also das war mein Leben, bis heute ist es mein Leben. Meine Mutter, die hat mich öfter mal versucht, in andere Berufe reinzubringen, weil die hat mich dann beworben auf der Polizei. Die hat mich, als ich sollte Schaffner werden, auf der Bahn hat sie mich beworben. Und dann hatte ich noch eine Option, Buchhändler zu werden, weil mein Onkel, der ist Buchhändler und hat damals im Saarparkcenter Buchhabel hat der geführt. Und das gibt es heute nicht mehr. Und das war nochmal so eine Option, und da ich auch sehr viel gelesen habe und mich mit Literatur auch beschäftigt habe, das hätte ich eventuell noch machen können, aber ich war nicht fähig dazu. Also jedes man musste früher immer so Tests machen, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, auf dem Arbeitsamt habe ich meinen Test gemacht und so weiter. Mein Onkel war auf dem Arbeitsamt und der kam dann und hat dann meiner Mutter das zurückgegeben, meinte, vergiss es, das geht nicht. Also ich konnte auch wirklich gar nichts anderes und zum Glück hatte ich diese Leidenschaft, diese Magie und diese Hypnose. Das hat mich sozusagen dann in eine Richtung gebracht, die heute tatsächlich mich immer noch erfüllt.
Und deine Eltern musstest du zwischendrin hypnotisieren, dass sie nicht so viel graue Haare bekommen mit all dem, was du abgelehnt hast?
Genau, das war auf jeder, also irgendwann dann so ab 14, so in meiner Erinnerung, war das natürlich auch auf jeder Familienfeier Thema. Was wird denn jetzt mal aus dir? Ne?
Was wird denn aus dem Bub?
Was werden aus dem Bub? Und weil ja niemand sich vorstellen könnte, dass man davon leben kann. Und ich hatte so eine Situation mit meinem Onkel, wie gesagt, auf dem Arbeitsamt und der hat damals mit mir so hart diskutiert und du musst aber doch was Anständiges machen und dieses Künstlertum, da kann man doch nicht von leben und so weiter und so fort. Und ich musste dann schon so als 14-, 15-Jähriger mich da auch irgendwie durchsetzen. Ne? Und das hat mich später fürs Leben, glaube ich, auch geprägt, so eine Haltung, eine Selbsthaltung zu erkennen und da durchzugehen, auch wenn es mal Widerstände irgendwo gibt. Das war ein gutes Training für mich. Das Interessante ist, dass wir uns vor einiger Zeit dann wieder auf dem Familienfest getroffen haben und er mich anguckt und dann gesagt hat, also der damals so dagegen gesprochen hat, hat gesagt, Jan, du hast alles richtig gemacht. Also für ihn war das dann klar. Er hat gesagt, hätte ich doch auch mal früher erkannt, wie das Leben auch sein kann. Also raus aus dieser Struktur. Ne? Und
schön,
ja,
dass er das sagen kann auch dann.
Ja. Das ist schön, dass er das gesagt hat, weil mich das dann auch nochmal so ein bisschen befriedet hat in dem Moment. Ne? Ja.
Das glaube ich. Aber trotz allem gab es auch Zweifel bei dir zwischendrin und Krisen?
Und immer wieder. Also sobald du freiberuflicher Künstler bist, gut, jetzt habe ich auch eine Akademie, ich bin ja so ein Mischwesen, also einmal wissenschaftlich, akademisch, ich lehre, ich stehe aber eben auch auf der Bühne, ich schreibe Bücher und so weiter und so fort. Es gibt immer Momente, wo man denkt, oh Gott, wie soll es jetzt weitergehen? Und dann gibt es Momente, da schwimmt man in Reichtum sozusagen, ne? Auch emotionalem Reichtum, aber vor allen Dingen auch gerade diese emotionale Beschäftigung, wieder ein neues Programm machen, wieder ein neues Buch und so weiter, das nimmt einen natürlich manchmal auch sehr hart mit, aber das ist eben die Entscheidung, die man getroffen hat, ne? Man geht keinen geraden Weg. Und jeder, der sich dafür entscheidet, muss eben wissen, es ist meist nicht der leichteste Weg, den man gehen kann.
Ja. Wie war das dann aber, als du das erste Mal mit deiner großen Show in Neunkirchen in der alten Gebläsehalle auf der Bühne standst? War die Familie, deine Eltern, die Onkel und Tanten auch da?
Alle waren da. Das war so ein berührender Moment. Das war so großartig, weil ich liebe es ja immer wieder, auch in Neunkirchen zu spielen und zurückzukommen und so. du bist halt in deiner Heimat und du erkennst plötzlich, dass Menschen das wertschätzen, was du tust und auch so ein bisschen deinen Weg wertschätzen, ne? Weil sie sich ein Ticket gekauft haben, weil sie kommen, weil sie da sitzen, weil sie dir genau zuhören und so. Es war wirklich ein sehr, sehr, sehr berührender Moment und dann auch meine Eltern da zu sehen und meine Familie da zu sehen. Also es ist schon sehr, sehr toll, da immer wieder zu spielen auch, ja.
Das glaube ich. Was verbindest du bis heute mit dem Saarland?
Ey, die Gutkich. Das ist Esse. Was und Gewalt.
Ja, der Wald im Saarland ist was Besonderes. Ne?
Genau. Also wirklich das Essen, es ist grandios. Ich habe auch das Gefühl, dass jede Frau im Saarland gut kochen kann und auch jeder Mann irgendwie. Und wenn es nur die Gulaschkanone ist und die Krumbeer-Kieselscher und so. Also es ist wirklich kulinarisch, finde ich das wunderbar. Und auch die Natur. Also ich mag es gerne. Ich lebe ja hier in der Großstadt in Berlin. Irgendwann guckst du halt einmal zu viel auf eine Häuserwand und dann treibt es mich auch wieder ins Saarland, weil da muss ich dann nochmal durch den Wald gehen und immer nochmal atmen und so weiter und so fort. Also das mag ich sehr. Und wir haben auch einen großen Zusammenhalt, das finde ich auch gut.
Also Familie spielt eine große Rolle, die saarländische noch. Was kommt auf den Tisch, wenn der Jan Hemm kommt?
Also gut, das passt jetzt nicht zum Saarländisch, aber was ich unbedingt immer brauche, ist, wenn mein Vater Chinesisch kocht.
Oh, typisch Saarländisch.
Genau, typisch Saarländisch, ja. Und dann, was ich halt liebe, ist Dippelabbes muss es geben und Krumbeer-Kieselscher, die muss es geben und Gefilte. Also ich glaube, die kommen jetzt auch nicht unbedingt aus dem Saarland, weil meine Eltern waren mal kurz auch in Stuttgart. Das liebe ich, also das ist so Hausmannskost. Ne? Und was natürlich, was mein Sohn auch schon macht, mein Sohn ist ja mittlerweile Lyoner-süchtig. Also Ringel-Liona, das schaffen wir schon, moins.
Und jetzt zurück geht nach Berlin ein paar Pfund mehr auf den Rippen, oder?
Genau, das ist auch tatsächlich, nee, aber ich muss wirklich sagen, wenn ich im Saarland bin, ernähre ich mich gesünder als in Berlin. Das ist auch sehr, ja, sehr, sehr spannend.
Also
fühlt sich so an.
Ja. Ich höre schon raus, du fühlst dich auch nach so vielen Jahren in Berlin noch als Saarländer und ja, das Saarland ist auch noch deine Heimat.
Absolut, ja. Also ob ich nochmal zurückkomme, das weiß ich nicht, weil meine Frau kommt ja aus Berlin, meine Kinder sind hier geboren. Aber es ist auf jeden Fall immer ein Platz für mich, dass ich kurzweilig auf jeden Fall dann auch Saarländer bin.
Jan, du hast uns schon ein bisschen verraten, ja, wie dein Weg war zum Hypnotiseur über die Zauberei. Hast du da noch was draufgesattelt? Also zum Beispiel auch eine therapeutische Ausbildung gemacht?
Therapeutische Ausbildung habe ich nicht gemacht. Ich bilde eben Therapeuten aus. Was du in der Mentalmagie hast, ist, dass du mit so Ideen wie Gedanken lesen, Gedanken beeinflussen und so weiter konfrontiert bist und da auch eine Metapher hingibst. Ist das möglich? Ist das nicht möglich? Wie wir das mit der Erdbeere ja vorhin auch so gemacht haben. Also du lernst in der Mentalmagie Strukturen unserer Psychologie kennen und machst daraus im Grunde genommen einen erstaunlichen Moment. Ne? Das ist das, was es vielleicht nochmal von der Zauberkunst unterscheidet. Wenn du einen Kartentrick machst, dann hast du oft eine gute Fingerfertigkeit. Als Mentalmagier bist du eher psychologisch gut geschult, aber eben nicht therapeutisch oder so. Also das interessiert eigentlich im Grunde genommen einen Mentalmagier auch nicht. Da geht es eher so um die Faszination, was kann unser Geist?
Ja. Also du hast dafür viele Leute einfach beobachtet und studiert.
Genau, genau. Also es gibt auch Techniken, ne? Also so ein bisschen wie die Körpersprache ein bisschen zu analysieren. Aber das ist alles natürlich, ich hatte jetzt eine Anfrage von ProSieben, da ging es darum, kannst du Wahrheit und Lüge erkennen? Ne? Und dann habe ich gesagt, nee, da bin ich jetzt nicht der Meister drin. Also da würde ich eher jemanden von der Kripo nehmen, ne? Der das wirklich auch Tag für Tag macht. Ich kann dir aber auf der Bühne darstellen, als könnte ich so richtig gut. Ja, also ich kann mit einer Illusion arbeiten und kann ein paar Ideen vermitteln, wie das wohl funktionieren wird. Ja? Also die Sachen, die ich in der Mentalmagie habe, die sind wirklich sehr bühnenspezifisch gebaut.
Also Show spielt dann auch
genau,
ein Stück weit
absolut.
Die Rolle.
Ja,
ja, ja. Mentalmagier geben ja auch immer gerne zu, dass sie mit Tricks arbeiten. Wie ist das bei dir?
Für mich ist es einer der wichtigsten Momente, zu sagen, dass ich keine übersinnlichen Fähigkeiten besitze. Ja, da kann man ganz schnell dann auf die falsche Fährte kommen, wenn Menschen denken, ah, der hat bestimmt übersinnliche Fähigkeiten, der kann doch hell sehen und so weiter und so fort. Nee, das kann ich nicht. Ich kann dir einen Moment vermitteln, dass du das Gefühl hast, ey, Moment mal, das kann nur so gehen, dass er in die Zukunft gucken kann, aber das kann ich natürlich nicht. Ne? Ich verwende dann ein paar psychologische Momente, die dich glauben lassen, dass ich das kann. Und jetzt sind wir wieder im Glaubenssystem, ne? Dann wird es plötzlich zu deiner Realität. Mhm. Und da sehe ich oft als Mentalmagier manchmal auch so eine Verantwortung zu sagen, also ich bin jetzt nicht der, der dir deine Zukunft vorhersagt und zu dem du gehen solltest, wenn du irgendwelche großen Probleme hast. Mhm. Dann komm eher und lern Hypnose. Das ist nochmal was anderes.
Ja. Wie gefährlich kann das sein, wenn man da was falsch macht oder das vielleicht auch ausnutzt, den guten Glauben oder die Erwartungen, die Hoffnungen von Menschen?
Ja, das ist ja mittlerweile oder es ist ja immer schon so, dass wenn ich natürlich Hoffnung verbreite, dann finde ich Menschen, die keine Hoffnung haben oder die letzte Hoffnung und so weiter. Und wenn ich das nicht untermauern kann mit einem System, worauf ich mich wirklich verlassen kann, dann bewegen wir uns im Moment des Ausnutzens von jemandem, der ein Problem hat und der eine Lösung sucht. Mhm. Und da muss man aus meiner Sicht wirklich dann immer sehr, sehr vorsichtig sein. Und das ist auch natürlich die eigene Ethik, die man hat, die eigene Moral. Wie viel kriminelle Energie hast du wirklich und so weiter und so fort. Und da gibt es da draußen schon sehr viele Menschen, die das ausnutzen. Aber da sehe ich mich eher in der aufklärerischen Arbeit zu sagen, nee, bleib mal eher Richtung Wissenschaft und guck mal wirklich, wo sind die Quellen, die dir tatsächlich Wissen vermitteln können.
Wie kann man es verhindern, dass man da einem Scharlatan auf den Leim geht?
Indem man nicht die leichteste Lösung sucht. Also es gibt ein Buch, das ist die, oh Gott, wie heißt das nochmal? Die Macht des Scharlatans, das wurde 1900 geschrieben. Und da geht es darum, das ist eigentlich genau das, es gibt 10% der Menschen, wird in diesem Buch gesagt, die sind überhaupt nicht an dem Scharlatan interessiert, weil sie selbst ihr Leben irgendwo machen. Dann gibt es 80% der Menschen, die suchen schnelle Lösungen. Die sind offen für Scharlatanerie sozusagen. Und dann gibt es nochmal 10%, und da würde ich so die Professoren hinpacken und Wissenschaftler, die sind auch nicht so anfällig für Scharlatanerie, weil die wissen, es gibt keine schnelle Lösung. Und immer dann, wenn wir das Gefühl haben, ach, das ist jetzt die Lösung, ach, das ist so einfach und so schnell, da haben wir nicht so wirklich einen guten Ansatz. Es sei denn, es geht ums Nichtrauchen. Das kann man tatsächlich sehr schnell schaffen. Aber da sind wir auch nicht in der Therapie, sondern da sind wir wirklich im Verhalten, das sich verändern kann. Ja?
Also
aber immer dann, wenn wir heftige Probleme haben und suchen dann die schnelle Lösung, laufen wir Gefahr, jemanden in die Fänge zu geraten, der es vielleicht nicht so gut mit uns meint.
Der leichte Antworten eben dann auf die Probleme gibt. Ein Thema, was die Menschen dann offenbar schon immer beschäftigt hat, wenn du das Buch von 1900 ansprichst, aber auch im Moment hat man das Gefühl, dass sich viele Menschen für solche Dinge interessieren. Warum?
Na, ich glaube, wir leben in so einer Zeit, die sehr viel Selbstreflexion bedarf. Ne? Also Krise, Angst. Wir werden halt ständig bespielt mit Nachrichten, die eher negativ sind als positiv. Wir haben alle so einen Dopamin-Overflow, also durch die sozialen Medien und so weiter und so fort, und können das nicht mehr selbst regulieren. Und ich glaube, da in so Zeiten haben es Menschen sehr einfach, die verführen können und die einfache Antworten geben auf komplexe Probleme, weil wir uns dann einfach schnell beruhigen können. Und wir suchen als Menschen immer Ankerpunkte, an denen wir entweder unsere Wut auslassen können oder die wir als Problem identifizieren können und auch schnelle Lösungen. Und das läuft manchmal dann in ganz komische Richtungen, weil wir eben nicht mehr reflektieren und einzelne Punkte uns betrachten, sondern immer alles zusammenfassen. Entweder in der Lösung, das ist jetzt die einzige Lösung, oder das ist das einzige Problem. Das ist das Hauptproblem unserer Zeit.
Auf deiner Visitenkarte, Jan, steht angeblich auch Wundermacher. Was für ein Wunder hast du zuletzt gemacht?
Ja, ist das so? Okay, super. Welches Wunder habe ich denn? Ich bin wach geworden. Das war das Wunder. Welches Wunder habe ich als letztes gemacht?
Kommt drauf an, was du gestern Abend gemacht hast.
Genau. Naja, ich habe ein Wunder ist passiert, weil ich die ersten 5 Minuten meiner neuen Show fertiggestellt habe. Hey. Die ersten 5 Minuten sind drin. So hart ist die Arbeit. Doch, das ist plötzlich von irgendwo hergekommen, weiß ich auch nicht. Man hat dann so Eingebungen. Ne?
Das kenne ich.
Wahrscheinlich bei mir auf der Bühne und plötzlich war die Eingebung da.
Dass man denkt, wie habe ich das jetzt geschafft? Es muss ein Wunder gewesen sein.
Ja, so die ersten 5 Minuten sind jetzt im Kasten von 2 Stunden.
Super. Aber was macht dich zum Wundermacher und wie reagieren die Leute auch, wenn du ihnen deine Visitenkarte gibst?
Ja, das ist lustig. Also es ist ein sehr interessantes Wort. Ich habe das damals gewählt, weil es poetisch ist. Und ich hatte immer so das Problem, ich bin ja kein klassischer Zauberer. Ne? Ich bin jetzt nicht die Ehrlichbrüder. Ich bin auch kein Therapeut, kein klassischer. Und ich bin auch kein klassischer Hypnotiseur. So, und dann dachte ich, was könnte es denn zusammenfassen? Und dann dachte ich irgendwann mal so das Wort Wundermacher. Das ist doch ein spannendes Wort. Und deshalb sage ich, okay, ja, das kommt auf die Visitenkarte, weil das auch so eine kleine Irritation ist und irgendwie alles beinhaltet, was ich da so tue. Ja. Und ist poetisch. Ja.
Und bringt die Leute zum Staunen? Du bringst überhaupt gerne Menschen zum Staunen. Warum?
Ja, das ist eine gute Frage. Warum treibt mich das so an? Also was ich durch Staunen gelernt habe, ist, dass egal woher du kommst, egal wie alt du bist, egal wie reich oder arm oder egal welchen Beruf du hast, vollkommen wurscht, wenn du etwas erlebst, das dich zum Staunen bringt, dann reagierst du genau gleich wie jeder andere. Mhm. Und wenn du in einer Gruppe von Menschen bist, die alle unterschiedlich sind, verbindet uns das Staunen. Also es führt uns zusammen. Und ich habe Erfahrungen gemacht, auch nicht nur in Deutschland, sondern ich war in Vancouver mit einem Freund. Das war so eine Bierkneipe. Da waren irgendwie, sagen wir mal, knapp 1000 Leute waren da drin. Das war riesig. Da war so ein bisschen wie so eine Bierstimmung, ein bisschen aggressiv, so viele Typen da und so. Und da fingen wir an, unsere Sachen zu machen, Leute ins Staunen zu bringen. Die kamen plötzlich immer alle näher. Und plötzlich haben alle miteinander gelacht und sich unterhalten. Und die Stimmung war ganz warm. Und war ganz freundlich und war alles so verbunden miteinander. Und deshalb liebe ich Menschen ins Staunen zu bringen, weil das verbindet.
Wie gelingt dir das?
Mal besser, mal schlechter. Aber eigentlich in letzter Zeit immer sehr, sehr gut. Je mehr Erfahrung man da hat, umso mehr passt man das auch an, wie man Leute ins Staunen bringt. Interessanterweise ein Freund von mir, Künstler, sehr bekannter Künstler, der hat mal zu mir gesagt, ich hasse Zauberer. Wie, du hast Zauberer, was ist los mit dir? Sagt er, ja, das ist immer mein Komplex. Da macht er was und dann kann ich es mir nicht erklären und da denkt er, der ist schlauer als ich. Und dann war meine Aufgabe zu sagen, pass mal auf, da geht es gar nicht darum, sondern es geht nur um dieses Gefühl, das du dann hast, wenn du staunst. So. Das schult einen dann ja auch wieder und den habe ich auch dahin gebracht, dass er es mittlerweile geil findet, ne, sowas erlebt.
Also du machst dann Kartentricks oder sowas oder wie?
Was? Ja, nicht nur, also auch die Hypnose ist ja sehr erstaunlich. Ne? Gerade in der neuen Show, das ist ja so eine Mischung aus Hypnose und den mentalen Fähigkeiten, die wir irgendwo alle mitbringen. Und da bringe ich ja Menschen in Situationen, die sie normalerweise gar nicht können. Also kennst du meine PIN-Nummer, ne, von meinem Handy oder weißt du was über einen anderen Menschen, das du eigentlich gar nicht wissen kannst und plötzlich wissen das die Menschen. Und das ist dann schon sehr erstaunlich, wenn du plötzlich selbst feststellst, ich kann mehr als ich dachte. Das ist so ein bisschen die Aufgabe der neuen Show.
Das mit der PIN probieren wir jetzt besser nicht aus,
ja.
Bevor ich dir meinen PIN verrate. Staunen wir aber so ein bisschen zu wenig als Erwachsene oder ja, wie können wir uns vielleicht auch wieder ein bisschen besser lernen, ab und zu mal zu staunen?
Genau, ich glaube, wir staunen sehr oft, ohne dass es uns bewusst ist. Also mittlerweile scrollen wir so durch und sehen Bilder, die uns immer so kurze Staunmomente geben, aber die sind eben nicht so tief. Und die können manchmal dann auch abstumpfen, dass wir die Welt dann gar nicht mehr so als erstaunlich finden. Und ja, wir sollten uns mal die Zeit nehmen, wieder so ein bisschen mehr über das zu staunen, was uns so umgibt. Und das entspannt ja auch oft. Also Staunen reduziert auch Entzündungen im Körper, tatsächlich. Ja. Ich habe hier mal ein Buch über Staunen geschrieben, da kam das so in der Recherche so raus. Und wenn wir im bisschen nur einen Schritt zurückgehen, wird ja plötzlich der Moment, dass wir hier jetzt gerade auf so einem runden Ball sitzen, den wir Erde nennen, und wir fliegen mit so und so viel Tausenden von km/h durch den Weltraum. Ja, uns hält nichts, wir schweben und da ist noch so ein Feuerball am Himmel, der jeden Tag da ist und uns im genau richtigen Abstand wärmt, dass wir überhaupt hier sitzen können. Wenn wir uns das nur mal so bewusst machen, dann wird das alles, was wir hier haben, sehr, sehr erstaunlich. Und da habe ich vielleicht eine kleine Rolle, uns daran zu erinnern.
Wie gelingt es dir aber auch selbst, das Staunen im Alltag nicht aus den Augen zu verlieren?
Ja, das muss man tatsächlich immer wieder innehalten und immer wieder sich selbst daran erinnern, dass nichts normal ist. Ja, ich habe jetzt gerade vor kurzem mich wieder mit den Stoikern beschäftigt, den Philosophen. Und die haben die negative, jetzt habe ich den Namen vergessen, auf jeden Fall geht es darum, mal innezuhalten und sich bewusst zu machen, dass das alles, was wir gerade erleben, irgendwann weg ist. Und weil wir uns bewusst machen, dass es nicht ewig ist, was wir haben, können wir es besser wertschätzen. Und das wende ich jetzt in letzter Zeit wirklich sehr oft an. Immer mal wieder nichts so als so, immer so gegeben hinnehmen und dadurch es tiefer zu genießen. Das finde ich sehr spannend.
Also ein bisschen Dankbarkeit auch stärker.
Auch das spielt eine große Rolle, ja.
Wie hat sich dein Blick aber auf das Leben und vor allen Dingen auf uns, die Menschen, verändert bei all dem, was du persönlich in deinem Leben erfahren hast mit den Auf und Abs und ja vor allen Dingen auch durch deine Arbeit als Hypnotiseur?
Ja, also ich bin so ein bisschen in der Beobachtung, in der Zeit, in der wir gerade so leben, finde ich es so schade, dass wir alles viel zu ernst nehmen. ich habe so das Gefühl, wir sollten lockerer werden im Grunde genommen. Wir sollten mehr spielen und verspielter mit uns auch umgehen und auch uns mehr vergeben. So, das ist das, was ich so beobachten kann. Und das sehe ich oft in den Shows, wie Menschen wirklich sind, sehe ich oft in meinen Shows, weil sie so mal alles drumherum vergessen und plötzlich so ganz rein wieder sind. Und das hat mir so die Arbeit gezeigt oder meine Kunst, dass wir oft zu viel aus Themen machen, die wir gar nicht so ernst nehmen sollten.
Ja. Zu verbissen dann vielleicht auch.
Zu verbissen, genau, ja.
Wie sehr staunst du, dass du heute als Hypnotiseur arbeitest und leben kannst?
Das ist irgendwie auch alles verrückt, weil es gibt ja keinen Weg, ne, den man gehen kann. Also es ist nicht wie vielleicht in anderen Berufen. Ich erinnere mich noch daran, dass ich damals, als ich an meinen Realschulabschluss irgendwie gemacht habe und dann ging es darum, welchen Beruf wählt man und dann kam damals jemand vom Arbeitsamt in die Schule und da gab es dieses grüne Buch, ich weiß nicht, das werden alle noch kennen, da waren alle Berufe drin. Dann habe ich so durchgeblättert und keiner dieser Berufe hat irgendwie zu dem gepasst, was ich machen wollte im Leben. Und da waren 1000 Berufe drin gefühlt. Und diesen Weg gab es für mich ja gar nicht. Und deshalb finde ich es heute immer noch sehr erstaunlich, das zu tun, was ich eben gerade tue. Ja.
Schön. Ja, und du hilfst mit deiner Arbeit als Hypnotiseur vielen ihre guten Vorsätze, wie zum Beispiel mit dem Rauchen aufzuhören, umzusetzen. Hast du eigentlich auch selbst gute Vorsätze für das neue Jahr gefasst?
Ja, einen Vorsatz habe ich mir gefasst und zwar mache ich Dopaminfasten. Das ist mir jetzt gerade über den Weg gelaufen, weil ich dachte, ja, und da geht es um soziale Medien und so, dass wir ständig so mit dem Dopamin-Level sind wir ganz oben und wir können gar nicht mehr so das Level halten. Wenn mir im letzten Jahr aufgefallen ist, dass ich sehr viel soziale Medien nutze, auch für meine Arbeit, für meinen Beruf und so weiter und so fort. Und da will ich mich jetzt mal so ein bisschen von trennen und lege das Handy jetzt ganz oft zur Seite, wenn ich es tatsächlich gar nicht brauche und will da mal ein bisschen runterfahren wieder.
Da hilft die Hypnose dann auch.
Genau, da ist Entspannung und Hypnose, mal Augen zumachen und mal atmen, hilft total.
Dann drücke ich dir die Daumen, da drücken wir dir die Daumen, dass es klappt mit dem Vorsatz. Und ja, staunen kann man über deine Fähigkeiten als Hypnotiseur und Wundermacher eben, wie gesagt, auch im Dezember, wenn du wieder im Saarland zu Gast bist. Darauf freuen wir uns für heute. Vielen Dank, dass du mein Gast warst, Jan.
Danke, dass ich euer Gast sein durfte. Bis bald.
Aus dem Leben, der SR3-Talk am Dienstagabend ab 18.10 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.